Wunderschönen guten Tag hier zu Nerd Podcast.
Moment. Du bist gar nicht dran, Nerdy. Hier ist der Christian, bekannt aus dem Podcast zusammen mit dem Denzen, wo ich gerade den Namen vergessen habe, wie dieser tolle Podcast heißt. Er hieß nicht alt, aber geil. Nein, er hieß Je Oller, Je Dollar.
Dann, richtig.
Genau. Aber wir haben hier ein völlig neues Format. Und zwar haben wir uns vorgenommen, dass wir in kurz, aber trotzdem gut, was nicht der Titel deines Sextapes ist, sondern der Titel des neuen Podcasts-Format, wo wir einfach alte oder nicht ganz so alte Videospiele, die vielleicht nicht so die allererste Garde sind, sondern die trotzdem gut sind, die aber so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, einfach mal wieder Revue passieren lassen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, Nerdy, was du uns... Willst du eigentlich Nerdy genannt werden oder Patrick?
Nerdy ist völlig in Ordnung. Okay. Also ist ja mittlerweile Gewohnheit, ja, ist ja hier quasi. Ist ja schon fast im Grundbuch eingetragen.
Was hast du uns Schönes aber, mitgebracht?
Ja, also du hast ja gerade so schön gesagt, Spiele, die ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Tatsächlich habe ich eins davon und noch ein anderes, was nicht so in Vergessenheit geraten ist, aus einem aktuellen Anlass, aber dazu kommen wir später. Das, was eher schon in Vergessenheit geraten ist, was ich allerdings nie vergessen habe, weil es mich immer sehr beeindruckt hatte, ich aber als Kind natürlich kein Geld hatte, ist tatsächlich für die PlayStation 1 Heart of Darkness. Und das ist ein Spiel, das hat mich schon immer fasziniert, weil es wirklich die Vorzüge der CD-Technologie zeigt. Sagt dir Heart of Darkness was?
Das Witzige ist, mir sagt der Titel was. Mir sagt es, dass es von, ich meine, Bullfrog ist. Also den Leuten, die davor auch Populus und so gemacht haben. Und ich meine...
Tatsächlich nicht.
Nicht? Okay, aber dann vertue ich mich da gerade.
Nee.
Und dann ist das das mit dem... Nee, das ist nicht das mit dem Tab. Ich bin auf Magic Carpet. Hör auf. Das, ja, nee, aber Heart of Darkness hat irgendwie so eine 3D-Brille mit dabei gehabt im Package.
Ja,
war
richtig,
auf PlayStation
genau.
1 und PC, glaube ich, kam es raus.
Richtig.
Ich sehe auch noch das Cover vor mir. Das ist so dunkel-lila irgendwie mit einer Figur drauf.
Genau.
Ja, das ist das. Richtig, das ist das. Richtig. Der Witz ist, das ist halt, wenn man Videospiele jahrelang gehandelt hat, dann hat man die Cover alle mal in der Hand gehabt und hat das gesehen. Mhm. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, was du mir dazu erzählen hast, weil ich weiß nicht mehr genau, was es ist. Ich bilde mir ein, es ist irgendwie ein Plattformer.
Es ist ein Cinematic-Plattformer tatsächlich. Was heißt das genau? Du hast, animierte Figuren. So eine Art, ich weiß nicht, sieht ein bisschen, hat ein bisschen Donkey Kong-Charme, würde ich so sagen, von den Animationen. Nur viel detaillierter, weil du halt die Kraft der PlayStation 1 und des PC hattest. Also das Spiel wurde ursprünglich für den PC entwickelt, auf einer DOS-Plattform, wurde später auf Windows 95 konvertiert und kam dann noch für die PlayStation 1. Und wenn du das Spiel heute siehst, dann denkst du dir so, bis auf ein kleines Detail, verdammt, sieht das gut aus. Warum? Weil die haben hier bei dem Spiel Videosequenzen gemischt mit spielbaren Figuren. Und dadurch hast du Raytracing berechnete Schatten quasi. Natürlich alles vorgerendert, logischerweise. Aber du hast Schattenwürfe von verschiedensten Kreaturen und so weiter und so fort. Und die Animationen im Spiel sehen halt fantastisch aus. Also, wenn du das siehst, es sieht quasi aus wie so ein kleiner spielbarer Animationsfilm. Und das 1998, wo das Spiel rauskam tatsächlich. Und du hast auch animierte Cutscenes, die durchaus mit kleinen Animationsserien damals mithalten konnten. Also Gesichtsanimationen sehen natürlich so ein bisschen... Ja, kann man sich abgewöhnen, sage ich mal. Aber alles andere, was du so hast, wirkt sehr comicartig und damit gar nicht mal so sehr aus der Zeit gefallen. Und Heart of Darkness handelt eigentlich von einem Jungen, der heißt Andy, mit seinem Hund. Und das beginnt in einer Cutscene, die ungefähr 5 Minuten geht. Ne? PlayStation-Zeit, weißt du selbst, die mussten halt protzen. Die haben gesagt, CD und wir brauchen jetzt unsere fetten, langen Intros, das, was alle anderen Konsolen ohne CD halt nicht können.
An dem ein Vierteljahr gearbeitet wurde und am Ende hat man es immer weggeklickt?
Ja, man hat sich einmal angeguckt, richtig? Genau, und dann hat man gesagt, ja. Oder wenn Kumpels da waren, hat sie gesagt, guck mal, das ist die PlayStation-Grafik. Was natürlich Quatsch war.
Ist aber geil, dass du das auch so sagst, um da ganz kurz reinzukrätschen. Das war bei mir immer Final Fantasy 8 Intro, Ace Combat 2 und Tekken 3. Diese drei Intros wurden immer gezeigt, wenn man einem Kumpel irgendwie sagen wollte, hier, schau mal her, das kann die PlayStation 1.
Ja, das ist es halt gerade, ne? Und am Ende, ja, hat das Spiel natürlich nicht mehr sehr viel zu tun damit. Aber tatsächlich bei Heart of Darkness, es ist halt ein Side-Scroller. Das Problem ist, es kam zur falschen Zeit. Weil damals war 3D halt voll in, ne? Spätestens seitdem das N64 noch auf dem Markt war, als Konkurrenzplattform, war halt alles, was 2D ist, hat sich einfach damals scheiße verkauft. Also, da biss die Maus keinen Faden ab. Zwar hat das Spiel am Ende 1,5 Millionen Einheiten abgesetzt mit allen Versionen zusammen, aber natürlich nichts im Vergleich mit dem Tomb Raider, was dann auf die 4 Millionen oder 8 Millionen zusteuerte oder halt andere Spiele mit 3D. Es war kein Misserfolg, es hat aber auch eine schwierige Entwicklungsgeschichte hinter sich, das muss man auch dazu sagen. Die waren erst bei Virgin Interactive mit dem Entwicklungsteam als Publisher und Virgin Interactive kam dann halt irgendwann, wie so oft in der Geschichte von Virgin, in finanzielle Schwierigkeiten. Und dann haben sie nochmal zu, es fällt mir der Name nicht ein, Infogramm, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, Infogramm oder Infogramm, also ich habe sie immer Infogramm genannt als Kind, die haben ja damals auch Alone in the Dark vertrieben und nachdem Infogramm das aufgekauft hat, im Grunde genommen angeblich eine riesen Bieterschlacht um das Spiel, weil das halt auf jeder Messe gezeigt wurde, ich komme auch gleich dazu, warum, haben sie das Spiel dann 1998 dann endgültig rausgebracht. So 1998, ich weiß jetzt nicht ganz, wann Final Fantasy VIII rauskam, aber damals waren wir noch in der Zeit, 99 kam Final Fantasy
VIII. Genau, und zwar kann ich dir genau sagen, wann. Das ist absoluter Zufall. 9.9.99, zumindest in den USA, weil das war auch das Release-Datum vom Dreamcast. Und das habe ich witzigerweise, nachdem das ja nun jetzt vor 4, 5, 6 Tagen war, ging das eben so durch Social Media. Auch wenn am 9.9.99 die Dreamcast kam, lasst uns nicht vergessen, dass auch Final Fantasy VIII erschien.
Ja, das stimmt. Und Final Fantasy VIII war natürlich nochmal eine andere Nummer in Sachen Rendersequenzen, ne, die vorberechnet waren. Das war ja, ich weiß noch, Final Fantasy VIII, da habe ich mir damals die PC-Demo runtergeladen. Und da gab es eine Version ohne Rendersequenz mit, lass mich lügen, 20 MB oder so. Und mit Rendersequenz mit 200 MB. Und ich wollte aber diese, weil die so verdammt gut aussah, diese Rendersequenz auf meinem PC laufen haben. Und habe das über ein 56K-Modem über ein paar Tage gezogen.
Ich wollte gerade sagen, da hat dein 56K-Modem aber ordentlich geglüht.
Ja, und meine Eltern haben sich gefreut dann mit der Rechnung. Es ist aber auch so, dass davor halt Heart of Darkness war animationstechnisch in den Cutscenes halt richtig comicartig. Und ich finde, die kann man heutzutage auch noch gut gucken. Klar, die 15 Frames machen es ein bisschen kaputt. Die PlayStation konnte halt nicht mehr darstellen. Aber das sieht noch richtig gut aus. Viel beeindruckender finde ich aber, wie gesagt, das Spiel an sich. Denn man hat diese gerenderten Hintergründe und auch die Figuren halt in einem Spiel vereint. Das heißt, im Hintergrund liefen per Keyframes, also das heißt, wenn du einen bestimmten Punkt überschritten hast, haben sich die Hintergründe halt verändert, liefen per Keyframes halt Animationen ab und im Vordergrund hast du die Figur gesteuert in Echtzeit. Und das sieht heutzutage immer noch absolut beeindruckend aus, finde ich, weil die haben damals auch ein Programm gehabt, womit sie Animationsphasen von Andy, also der Hauptfigur, im Grunde genommen füllen konnten. Also wenn du dich jetzt zum Beispiel mit Andy losgerannt bist und hast einen Sprint gemacht, bist dann in die andere Richtung, dann wirkte das halt nicht abgehackt, sondern es kam eine richtig weiche Animation.
So Prince of Persia mäßig also.
Genau.
Sehr cool.
Prince of Persia ist ja quasi der Urvater der Cinematic Platformer. Nur, dass es natürlich auf einer PlayStation 1 nochmal ein bisschen komplexer war. Das Spiel sieht, wie gesagt, immer noch fantastisch aus. Das kann man sich immer noch geben. Und ja, warum sieht das so aus? Weil das von Eric Shahi kommt. Und der war auch schon für Another World zuständig. Also der hatte schon immer dieses Fable für besonders sanfte Animationen auf den schwächsten Plattformen. Und man war ja immer total beeindruckt. Ich habe ja Prince of Persia damals nie durchgespielt, aber ich habe es immer angespielt, weil ich dachte, die Animationen sehen halt so geil aus. Und genau das haben wir hier halt auch. Ich habe jetzt Heart of Darkness hier vor mir, also habe ich hier vor mir liegen in der PlayStation-Fassung, weil wenn ich mir so eine Spiele nochmal hole, dann ungern als PC-Fassung, bin ich ganz ehrlich, weil die Big Boxen, das nimmt mir einfach zu viel Platz weg.
Und bei der PlayStation-Fassung. Bei einem Spiel von 1999 auch das Problem, wahrscheinlich lief das noch auf, was war das dann, Windows 2000? Windows XP? Ja, wobei, das könnte man sogar noch zum Laufen am PC mittlerweile.
Wie gesagt,
aber ich kann es verstehen, das auf PlayStation 1 zu kaufen.
Also, Windows. Nee, also wie gesagt, das Spiel war von 98 und es gab erst eine DOS-Version und eine Windows 95-Version. Und die lief dann wahrscheinlich noch bis Windows 98 irgendwie. Und dann mussten sie die abschieben. Es hatte auch keine 3D-Beschleuniger-Unterstützung auf dem PC. Das war alles vorgerendert. Und das merkt man auch, denn das Spiel hat eine ganz tolle Auflösung von, und jetzt lass mich lügen, aber es war irgendwas mit 236 mal 180 Pixel.
Oh, nice.
Ja, und die zeitgenössischen Reviews, die darüber geschrieben haben, die waren eigentlich alle relativ begeistert. Die liegen alle so im 70er bis 80er Bereich. Aber die hauptsächliche Abwertung gab es wegen der Auflösung, denn wir hatten zu dem Zeitpunkt auf PCs halt schon 3DFX-Karten. So. Und dadurch hast du die meisten Spiele halt in 640x480 gespielt. Und dadurch ist das Spiel echt zurückgefallen tatsächlich. Und wurde dann abgewertet. Ne? 7 Jahre war das Ding in der Entwicklung.
Also, 7 Jahre?
Schon nicht.
Wow.
7 Jahre, ja. Weil es gab Rendersequenzen, es gab ein Orchester, was den Soundtrack eingespielt hat. Also für PlayStation 1 Spiel schon der Wahnsinn. Und da hat man erst. Und da denke ich immer so: Mann, Nintendo, ey, hättet ihr nicht CDs nehmen können beim N64? Das wäre so gut gewesen. Und es ist halt technisch gesehen, die haben sogar wie bei einem Film richtige Production Values gehabt, wenn die Geräusche aufgenommen haben. Andy kann auf die verschiedensten Arten, also der Protagonist kann auf die verschiedensten Arten sterben in dem Spiel. Und das hörst du dann halt auch teilweise, wenn eben die Knochen gebrochen werden oder so. Das haben die dann halt richtig aufgenommen vor einem Mikrofon, haben da so eine Möhren zerbrochen oder Ketten auf den Boden gehauen oder. Und dadurch ist halt so eine mega lange Produktionszeit da zustande gekommen. Und das ist halt schon, das ist wirklich richtig krasses Erlebnis, dieses Spiel. Ich wollte es jetzt tatsächlich hier eine halbe Stunde, bin extra früh nach Hause gefahren von meiner Freundin und habe gesagt, du Schatz, ich muss mich jetzt hier vorbereiten noch ein bisschen, ich will das gerne noch mal ein bisschen selbst spielen. Leider hat sich dann meine HDMI PlayStation gesagt, ja, ist ja schön und gut, dass du das machen willst, aber nicht mit mir. So, na, Laufwerk ist halt ausgestiegen und da muss ich jetzt erstmal Ersatz besorgen.
Das typische Problem der alten PlayStations, gell?
Ja, naja, klar, weil diese Laufwerke, man muss sich ja vorstellen, das sind Single-Speed-Laufwerke. Und dafür ist die Leistung, die du von so einer CD abrufst, halt mit den 640 Kilobyte, die du da pro Sekunde durchkriegst, halt schon beeindruckend, ne? Im Hintergrund diese vorgefertigten Hintergründe ablaufen zu lassen, auf Befehl, und im Vordergrund die Animation des Charakters. Ne? Und ursprünglich sollte wahrscheinlich auch ein zweiter Teil kommen, soweit ich das jetzt gelesen habe. Aber ja, ist leider nie dazu gekommen. Die haben halt, die Entwickler, die hießen Amazing Studio, die haben gesagt, nach fast 7 Jahren, nee, wir können einfach nicht mehr. Und Amazing Studio gibt es tatsächlich heute noch. Die machen Zuarbeit für verschiedenste Spiele, aber die machen keine eigenen Spiele mehr. Und das war auch das, soweit ich weiß, das einzige Projekt, was ich kenne. Aber richtig geiles Ding. Und
was ist das in etwa wert, wenn man das in einem guten Zustand kauft?
Oh, ich habe das damals auf Retro Place gekauft tatsächlich.
Alter, was ein Zufall, Mensch. Das ist doch dieser tolle Marktplatz, wo man Videospiele handeln kann und seine Sammlung verwalten.
Richtig, genau. Also ich habe hier eine Version, da liegt tatsächlich alles noch dabei, was man hat. Die wurde, glaube ich, auf Retro Place damals mit sehr gut eingestuft. Und du weißt ja, ich bin ja so ein Penibler. Ich muss ja, also die CDs sehen aus wie neu, die 3D-Brille sieht aus wie neu.
Beantworte mir die wichtigste Frage. Beim Produktfoto, war die CD gerade im Case?
Erstens, die war gerade im Case und er hat nochmal ein Bild gemacht von der umgedrehten CD, ob da Kratzer drauf sind.
Aber das finde ich immer ganz wichtig. Du warst im Himmel.
Ich war im Himmel und ich glaube, ich... Chris, das musst du mir jetzt verraten. Kann ich meine Einkäufe nochmal nachvollziehen?
Ja klar, du kannst auf meine Käufe gehen.
Ja, warte. Heart of Darkness, wo habe ich es hier? Bezahlt habe ich 26 Euro.
Ach ne, das ist doch nice.
Und das, genau, und das, beide CDs sind drin, also das Spiel wurde auf zwei CDs ausgeliefert. Gerade wegen diesen ganzen Rendersequenzen. Die 3D-Brille ist mit drin, noch absolut im perfekten Zustand. Und das Besondere an dem Spiel ist, du hast eine Anleitung mit Farbe.
Sehr cool.
Und das ist ja für PlayStation-Verhältnisse schon relativ selten gewesen. Und vor allem 3 Jahre nach dem Launch der Konsole, die meisten Anleitungen der PlayStation-Zeit waren ja schwarz-weiß. Mhm. Wenn man es jetzt kaufen will auf Retro Place, dann gibt es zwei Sachen, die ich gesehen habe mit der Einstellung gut. Die sind aber allerdings für 12,99 und dann hast du halt auch schon ein paar Kratzer. Aber dieser Zustand, den ich hier habe, dem würde ich sagen, ist eine 1 minus. Cool. Und 26 Euro sind dafür nichts. Also absolut guter Preis.
Hast du vielleicht für die jüngeren Zuschauer noch diese 3D-Brille? Das ist ja jetzt keine, wie heißen die heutzutage, Oculus Quest
oder irgendwas. Das ist keine Polfilterbrille.
Sondern es ist halt einfach so eine, wo das eine Auge ist, glaube ich, grün und das andere ist rot. Ist das so?
Genau. Und das Spiel hatte halt einen 3D-Modus. Der Vorteil an diesem 3D-Modus, also der große Nachteil war natürlich, das hat sich dann in zwei Farben aufgesplittet und man konnte die anderen Farben irgendwie erahnen. Der große Vorteil war aber, du konntest es an jedem Fernseher benutzen. So. Und die 3D-Brille ist auch eher, ein Gimmick, sagen wir es mal so, weil du kannst die zwar hier abtrennen von der Pappe, was ich jetzt natürlich nicht machen werde, weil die in so einem schönen, da haben sie auch mitgedacht, das ist genau in so einer Größe von so einem CD-Hülle-Cover, ne? Die hat halt keine Bügel oder so, du kannst sie halt nicht dauerhaft aufziehen. Aber ja, das war schon ein ganz nettes Ding. Die CDs sind auch hochwertig bedruckt, würde ich mal sagen. Also da hast du hier so ein richtig schönes Motiv drauf. Einmal Andy mit seinem Raumschiff, das ergibt sich aus der Story, da will ich jetzt nicht zu viel spoilern. Und einmal Andy, wie er an einem Abgrund hängt. Und tatsächlich wurde es in der PAL-Version hier von Ocean gepublished. Hier steht nichts mehr von Orphogramm, was mich allerdings ein bisschen wundert. Ich weiß nicht, ob die PAL-Version extra hier von Ocean übernommen wurde oder so. Aber ja, das ist im Grunde genommen mein erstes Spiel gewesen. Und ich bin stolz darauf, das in meiner Sammlung zu haben, weil ich habe das als Kind im Laden gesehen und dachte mir, das musst du irgendwann mal spielen. Und jetzt habe ich es gekauft, laut Retro Place, am 29.03.2022. Das ist schon wieder ein halbes Jahr her. Und jetzt habe ich mich damit mal richtig auseinandergesetzt und jetzt habe ich auch mal richtig Bock, da zu spielen. Denn das ist nicht leicht, das Spiel, aber man kann es locker in einem Stream durchspielen.
Ich wollte gerade sagen, das wäre ja fast meine Geschichte für einen Stream.
Ja, genau.
Mal nicht Mario Kart spielen und kein Pokémon.
Hätte ich ja sowieso nicht.
Okay.
Mario Kart und Pokémon sind genau die beiden Spiele, die bei mir nicht vorkommen.
Ah, okay, dann siehst du mal, wie aktiv ich die Streaming-Szene verfolge.
Ja, Ja. Immer nur beim Shopping dabei.
Nee, tatsächlich ist es bei mir so, die Zeit, wo in der Regel gestreamt wird, das ist dann die Zeit, wo ich auch selber gerne spiele.
Ja, das
Und
ist ganz klar.
deshalb, und da ich gerne und viel spiele, muss man sich halt irgendwo die Zeit dann rausknapsen, dass man eben dann nicht noch. Und ich bin niemand, der irgendwie zwei Monitore nebeneinander laufen hat und auf dem einen läuft das Streamen, auf dem anderen das eigentliche Spiel, was ich spielen will. Also bei mir
Oh, das
ist.
ist auch eine Krankheit der modernen Gesellschaft.
Absolut, absolut. Bei mir ist, ich bin ja der geneigte Hörer, der das noch nicht weiß. Ich werde in 2 Wochen, 3 Wochen, nee, 2 Wochen werde ich 46. Was bedeutet, dass man eben dann doch nicht mehr ganz so Multitasking ist. Aber das war bei mir bei Videospielen schon immer so. Ich habe auch nie einen Podcast oder Musik oder irgendwas nebenbei gehört. Wenn ich
Nee,
mich in
das
das
kann ich auch nicht
Spiel,
leiden,
nee, ich
ey.
gar nicht, wenn ich mich in ein Spiel vertiefe, dann
Ja,
nur das Spiel, Ende. Und das komplett
richtig.
genießen.
Und also die Leute, die nebenbei Soundtrack hören, oder nein, stopp, Musik hören und sagen, der Soundtrack ist ihnen scheißegal, den könnte ich eins reinlangen. Wirklich, also da ist so, da gehört er mit dazu. So, sonst ist das halbe Gefühl kaputt für das Spiel. Stell dir mal vor, du zockst ein Detroit Become Human und ein Heavy Rain, aber den Soundtrack, den lässt du jetzt mal aus, da hörst du schön Techno-Mucke nebenbei, weißt du? Und so, nee, also
Ja, und
absolut
witzigerweise
nicht.
ist es bei mir genau auch in die Gegenrichtung nochmal so. Also Videospiele spielen auch dann eben mit dem Soundtrack, aber was ich zwar sammle, aber nicht anhöre, sind Soundtracks zu Videospielen. Ich finde,
Ach.
bei mir gehört das zusammen. Ich kann mir einen Sound, also es gibt ein paar, natürlich so das Intro-Theme irgendwie von Uncharted 1, 2, 3, 4. Das, sowas kann ich
Ja.
schon auch separat hören. Aber dass ich mich jetzt hinsetze
Boah.
und 1,5 Stunden den gesamten Soundtrack durchhöre von dem Spiel,
Ja.
das geht bei mir auch nicht. Das.
Oh, da komme ich schon wieder auf Ideen, die ich von anderen Podcasts klauen müsste. Wir müssten mal einen Podcast über Lieblingssoundtracks machen und die dann so reinschneiden. Oh.
Es
Aber
gibt
ich glaube
unglaublich gute
bei.
Lieder, absolut.
Ja, das ist es halt gerade, ne? Sowas gibt es natürlich schon in anderen Podcasts, aber die Leute können ja gerne mal reinschreiben in die Kommentare, hier auf Steady oder Patreon, ob sie sowas gerne haben wollen. Weil ich, ja, ich weiß, so eine Formate gibt es schon, ich nenne sie jetzt einfach beim Namen, die gibt es schon bei Plauschangriff und auch bei Stay Forever, aber da machen es ja die Geschmäcker aus, finde ich, ne? Und manchmal kann man sich denn gut darüber unterhalten, wo man so denkt, sag mal, was ist eigentlich los mit deinem Geschmack? Und ja, vielleicht, ihr könnt gerne mal so als Zwischenformat für zwischendurch, das muss ja nicht regelmäßig sein, aber hätte ich schon mal Lust drauf, weil es ist halt relativ einfach gemacht, man muss sich ein bisschen vorbereiten natürlich, aber mir würden sogar 5 Soundtracks einfallen und dann nenne ich meinen Favorit Days Gone. Spitzen-Soundtrack. Aber gut, ich würde sagen, ich übergebe jetzt einfach mal an dich und werde mich jetzt mal ein wenig schlauer berieseln lassen, würde ich sagen. Was
Lustigerweise,
hast du uns denn mitgebracht?
während du gerade über Heart of Darkness gesprochen hast, bin ich hin und her geschwankt, ob ich entweder jetzt ein Spiel raussuche, was auch eine schwierige Entwicklung hatte, oder auch einfach einen Plattformer nehme. Vorbereitet bin ich auf beides. Und ich denke mal, der Abwechslung halt halber, reden wir über ein Shoot'em'up, ein horizontal scrollendes Ballerspiel von links nach rechts.
Oh,
Was
okay.
auch eine schwere Entwicklung hatte, und zwar, es kann jetzt auch gut sein, dass viele sagen, oh, das kenne ich ja doch und das ist gar nicht so B-Liga. Wir reden über Sturmwind, was von den Stuttgarter Entwicklern Roland Graf und Johannes Graf von seines Zeichens, die heißen Doranik, als Entwicklerteam
Ja.
entwickelt wurde. Sagt dir das Spiel was? Hast du den Titel schon mal gehört?
Überhaupt nicht, wenn ich Sturmwind höre. Also ganz ehrlich, da ist so mein erster Gedanke so, klingt ganz schön nach einer Band, die man vielleicht nicht hören
Du wirst
sollte.
lachen. Ich wollte gerade sagen, da kommt dir Nazi-Mucke in den Kopf.
Ja,
Ja.
aber wirklich so, ja. Ist schon ein gewagter Name, denn auch noch von deutschen Entwicklern. Ich hätte jetzt eher gedacht, das ist so von japanischen Entwicklern, weil die ja so gerne deutsche Namen nehmen.
Ich denke, das wird genau
Aber.
die Anlehnung sein. Also
Ah,
der
okay.
Name ist genommen worden, weil einfach auf Dreamcast gibt es halt viele japanische Shoot'em-ups. Und ich habe tatsächlich Roland Quatsch, mit dem Johannes, mit dem ich recht viel Kontakt hatte, also der Designer von Sturmwind, den habe ich diesbezüglich komischerweise nicht gefragt, wie man überhaupt auf den Namen kam. Aber ist eines der ersten Spiele gewesen, was erschienen ist zu Zeiten, als der Dreamcast quasi schon nicht mehr populär war. Also es ist ein sogenanntes Independent Release, was auch bedeutet, er gehört nicht zum offiziellen Kanon der Dreamcast-Spiele.
Okay.
Und ist aber eines der besten verkauften Independent-Spiele auf Dreamcast überhaupt. Die Entwicklung war insofern holprig, weil es wurde ursprünglich entwickelt für den Atari Jaguar CD. Also die absolute Nische. Und die Entwicklung begann tatsächlich schon 1997. Ging allerdings es gab damals dann nur eine Ein-Level-Demo. Und dann versandete die Entwicklung einfach wieder. Das Ganze ging dann wieder los, dass 2009, 2010 ging die Entwicklung eben weiter. Die beiden Brüder haben wieder angefangen und haben eben dann auch ihre Entwicklungsumgebung geändert und sind eben auf den Dreamcast gegangen. Nachdem 2007 oder 2008 das erste Independent-Spiel Last Hope, auch ein Ballerspiel, was es ursprünglich auf Neo Geo gab, vom Neo Geo Dev-Team aus Hannover, nachdem das sehr erfolgreich auf Dreamcast geportet wurde, als Publisher war Red Spot Games, ging Duranik und Red Spot Games kamen aufeinander zu und Red Spot Games hat dann schlussendlich im Jahr 2013 für die Dreamcast das Sturmwind veröffentlicht, nachdem es immer wieder verschoben wurde.
2013,
ja. Es gilt also schon so ein bisschen als Retro. Es ist also mittlerweile 9 Jahre her.
Ja, es ist aber noch relativ, also 2013 Dreamcast, ich hätte jetzt schon eher gedacht, jetzt sind wir ja schon, ich dachte, da wäre die Dreamcast schon längst platt.
Ja, aber für Dreamcast kommen ja immer noch Spiele.
Das stimmt, ja.
Das ist halt, es kommen immer wieder noch Titel, auch immer noch Eigenentwicklungen. Und da hat sich damals eben Red Spot Games, die es leider mittlerweile nicht mehr gibt, recht stark gemacht seinerzeit. Es gab dann sowohl eine normale Edition in einem ganz normalen Jewel Case, dann gab es eine, und dann gab es noch eine Edition, die nannte sich Sturmwind Windstärke 12 Limited Edition.
Ja. Das ist so richtig schön deutscher Titel, ey. Ja.
Die kommt schön in so einem großen Buchdesign und dazu ist so eine kleine, kleines 3D-Fliegerchen dabei und eine Soundtrack-CD. Und außerdem gab es dann noch als Bonus einen, also das Spiel spielt halt sehr viel im Meer und erst im Weltall und es gibt im Meer eben auch Flugsequenzen und da gibt es einen Endgegner, das ist so eine Krake und genau diese Krake gibt es als Plüschfigur dann auch noch in der Limited Edition.
Ach,
genau.
Okay, nein, geil.
Das war die ist auch arg limitiert gewesen.
Ah, jetzt hast du mich ja wieder auf eine Idee gebracht. Ich bekomme nämlich demnächst eine Dreamcast.
Oh, schön.
Ich lasse ja meine Konsole alle auf HDMI umbauen. Ich habe mir jetzt gleich eine bestellt mit so einem neuen Netzteil, weil die Dreamcast-Netzteile ja alle aussteigen. Und weil es ja nur eine Revision davon gab. Und mit HDMI-Umbau wieder, ja. Und jetzt bringst du mich schon wieder auf Ideen. Weil ich habe mir jetzt gerade mal so einen kleinen Trailer dazu angeguckt. Das sieht halt aus. Also ich will es mal so beschreiben, wie R-Type, so wie man sich's damals vorgestellt hat. Also wie man es heute vorstellt, wie R-Type damals war.
Ja, ne? Weil der Trick dahinter ist, ähnlich wie bei Heart of Darkness, dass extrem viel Pre-Rendering verwendet wurde.
Ah,
da kommen dann später Sequenzen, wo quasi so die, das ist so biomechanoid, sage ich mal, und dann bewegen sich im Hintergrund halt irgendwelche, in so einem Stahlwerk bist du da, und dann bewegen sich da ganz wie so Walzen und Kräne und Lava spuckt und so weiter. Und da ist halt sehr viel Pre-Rendering verwendet worden. Ist grafisch tatsächlich wohl bei den Shoot'em-Ups eines der schönsten auf der Dreamcast. Kann man absolut so sagen.
Ja, es sieht fantastisch aus. Es sieht auch so aus, als wenn es mit 60 Frames läuft.
Davon gehe ich aus. Davon gehe ich aus.
Das hatte R-Type zum Beispiel nicht. Das, was man sich gerne mal verklärt auf dem Super Nintendo. R-Type war damals ja so der Urvater, sage ich mal, der so größere Bekanntheit erreichte. Aber als Spiel, sobald da ein bisschen mehr auf dem Bildschirm los war, Alter, hat das geruckelt, ey. Und da helfen natürlich auch 60 Frames sehr, um diesen ganzen Shoot-em-up-Sequenzen einfach aus dem Weg gehen zu können. Also ausweichen zu können, weil du halt einfach eine konstante Framerate hast. Das war bei R-Type so schwer teilweise. Und ja, das sieht echt interessant aus.
Und was es noch unterscheidet jetzt von R-Type, du hast, also bei R-Type hast du zwar auch drei oder vier verschiedene Schüsse, Arten, wo du halt so Boni einsammelst. Und bei Sturmwind ist es so, du hast von Anfang an drei Schüsse in verschiedener Art. Und wenn du getroffen wirst, fällt jeweils ein Schusssystem aus. Also du kannst quasi dreimal getroffen werden und dann ist dein Schiff erst hinüber. Und das ist dann so ähnlich, wie das auch bei XLA auf dem Super Nintendo war. Da hattest du auch, wenn du getroffen wurdest von einem kleinen Schuss, dann war einfach viel dieses Waffensystem dann aus und du hast mit zwei anderen weitergemacht. Wenn du nochmal getroffen wurdest, hattest du halt nur noch ein Schusssystem und wenn dann wieder getroffen wurdest, warst du halt hinüber.
Okay, okay, okay. Ich dachte jetzt hier eigentlich, wenn ich danach gucke, so die normale Version, Sturmwind, dachte ich erst so, erzählst du jetzt hier von so einem 100, 200 Euro Spiel, aber
nein,
tatsächlich gut bezahlbar. Ich habe hier eine Version auf RetroPlays neu, also wirklich neu steht hier, also nichts ausgepackt für 33,90.
Genau, das liegt daran, dass das, also es war so, 2013 kam halt die erste Version davon über Red Spot Games. Dann Red Spot Games gab es dann nicht mehr und dann ist Duranik hergegangen und hat 2016 alles nochmal reprintet, bis auf die Limited Edition und hat quasi im normalen Jewel Case nochmals das Spiel rausgebracht und das in großen Stückzahlen. Das weiß ich deshalb so genau, weil ich damals ja noch meinen Videospielladen hatte und das hatte ich auch immer ausreichend zur Verfügung. Hat sich auch unglaublich gut verkauft, also für so einen Independent-Titel. Man geht ganz grob von um die 10.000 Exemplare aus, die davon abgesetzt wurden. Und mittlerweile, es war eben so erfolgreich, dass es dann auch noch geportet wurde und zwar für die Switch, für Steam, also PC und auch für die Xbox One.
Okay.
Und du kannst es für die Switch sogar physisch kaufen. Und zwar gehst du dafür auf Pix & Love, was? Bei den Franzosen, Pix & Love. Und da gibt es für 60 Euro die Limited Edition, die auf 2000 Stück limitiert ist. Und es
wie viel?
60.
Ah, ich habe gerade 16 verstanden. Nee,
für 60. Okay, okay, okay. Oder für 35 gibt es auch die reguläre Version, also die ganz normale, im normalen Case von der Switch, die auf 3000 Stück limitiert ist.
Ach, Mann, ey, ich werde arm hier. Das ist kein guter Podcast für mich. Ich denke mir gerade so, das sieht nämlich echt gut aus, das Spiel. Ich habe mir, wie gesagt, jetzt ein paar Trailer angeguckt. Aber wahrscheinlich würde ich dann tatsächlich zur Dreamcast-Version greifen, wenn ich schon eine Dreamcast bekomme mit einem HDMI-Umbau.
Ja.
Dann wäre es natürlich das Original-Feeling. Was man auch sagen muss, wo ich gerade kurz einhaken will, Sturmwind bekommt man also relativ gut. Ne? Halten wir einfach mal fest. Das ist leider bei Heart of Darkness, das würde ich hier noch erwähnen wollen, leider nicht so. Du bekommst Heart of Darkness nicht, weder bei GOG, weder bei Steam noch sonst wo. Du bekommst es wirklich nur als originale PC-Version, die aber wirklich nur auf Rechnern bis Windows 98 Spezifikation ungefähr läuft oder halt als PlayStation 1 Version. Ne? Alles andere gibt's nicht mehr.
Das ist natürlich also bitter.
Ja.
Also die Versionen, die es dann eben auf Steam und Switch und Xbox One gab, die sind eben auch an die aktuellen Systeme angepasst. Also da ist die 640x480 Grafik vom Dreamcast ist aufgebohrt worden. Nagel mich nicht fest. Ich habe zwar sowohl die PC-Version als auch die Switch-Version, aber ich habe jetzt die PC-Version nicht mehr gestartet. Ich meine, die hat eine richtig hohe Auflösung. Also so 2160 oder irgend sowas.
Also ja, es gibt Sturmwind EX. Wie gesagt, Sturmwind, da stolper ich öfter mal drüber. Aber für die Switch für 12,99 Euro.
Im Store. Ach cool, okay.
Im Store, genau. Und das ist ja schon gut bezahlbar, sage ich mal.
Wobei ich da, also ich hatte als Feedback da eben vom Johannes, dass tatsächlich diese, er hat es geportet, weil eben durchaus eine Nachfrage war, aber als sie es dann eben auf Steam und Xbox und so weiter veröffentlicht haben, die Downloadzahlen waren halt eigentlich so, dass er gesagt hat, er ärgert sich fast, dass er die Arbeit auf sich genommen hat, das umzusetzen.
Oh, das ist ja schade.
Ja, das ist leider eher gefloppt. Dafür war, also zumindest stand vor einem Jahr in etwa, als ich mit ihm das letzte Mal drüber gesprochen habe. Aber, also A, wenn man horizontale Shoot'em-ups mag, eben der japanischen Spielbarkeit zugeneigt ist, was bedeutet, weiß nicht, ob du den Ausdruck kennst, es gibt den sogenannten Ausdruck der Euro-Shoot'em-Ups. Und jetzt ist ja eigentlich, wenn du als Deutscher ein Videospiel entwickelst, ist es ja per se ein Euro-Shoot'em-Up. Es spielt sich aber rein von der Spielbarkeit mehr wie ein japanisches Shoot'em-Up. Das ist ein bisschen schwierig festzumachen. Bei Euro-Shoot'em-Ups ist es gerne so, dass schon in der ersten Stage die ersten drei Gegnerformationen, die kommen, musst du in jeden Gegner 10 Bullets reinjagen, damit die irgendwann mal wegploppen. Und das ist eben bei japanischen Spielen nicht so. Da ist eben wie bei R-Type, du triffst den mit einem Schuss Gegner weg. Das ist so die ersten Feindformationen. Und es spielt sich halt einfach flüssiger und leichter als in der Regel die Euro-Shoot'em-Ups. Und genau so ist es eben bei Sturmwind. Das Spiel hat tatsächlich, finde ich, eine japanische Spielbarkeit. Und von meiner Seite ich Empfehlung.
Ich muss auch sagen, wenn ich die Trailer hier sehe, das macht richtig Bock. Also das Ding scheint auch relativ umfangreich zu sein. Wir haben hier 16 Level, steht hier, 3 Schwierigkeitsgrade.
Genau, du hast 7 Hauptstages, 7 Hauptstages mit so Unterstages dann nochmal.
Okay. Verschiedene Waffen finde ich gut als Punkt. Aha. mehr als 20 große Bossgegner, hunderte verschiedene Feinde, Erfolge, Ranglisten und so weiter und so fort. Und das Spiel, das sieht halt richtig nach Bock aus. Also da muss ich sagen, das gefällt mir schon gut. Also da, ich glaube, ich muss da mal reingucken.
Da hat sich's doch schon gelohnt, dass ich das mal vorgestellt habe. Es ist nämlich so rein von mir vom Gefühl, als ich jetzt überlegt habe. Also A, ich habe eben, deswegen stelle ich es heute mit vor, ich habe letzte Woche eben von Pixel Love meine Version für die Switch bekommen. Deswegen habe ich gedacht, okay, da ich es mir jetzt in die Sammlung stelle, kann ich das ja mal schön vorstellen. Und ich denke, es ist halt einfach nur in dieser Shoot'em-up-Bubble. Ich sag mal, die Leute, die als Hauptgenre gerne Actionspiele spielen und Ballerspiele in der Art, die kennen halt Sturmwind. Aber ansonsten, es ist halt absolut empfehlenswert, hat eine hohe Zugänglichkeit. Und dementsprechend ist das schon so ein Titel, der nicht so super bekannt ist und der einfach mal vorgestellt gehörte.
Definitiv. Also ich kannte es vorher noch nicht. Und ich hätte wahrscheinlich auch nicht danach gegoogelt. Nachher ist meine Google-Suche irgendwie. Also ja, ich muss sagen, der Grund, ich kann mir schon vorstellen, warum das ein bisschen komisch ist, weil Sturmwind ein deutscher Titel ist immer schwierig. Und dann ist er aber auch noch bei Deutschen, glaube ich, ein bisschen schwierig. Weil, also wirklich, der erste Gedanke, den ich hatte, ist irgendwie so wie eine Nazi-Band, die, also, aber jetzt, wo ich das Spiel sehe, muss ich sagen, gefällt mir das von Gameplay richtig gut. Und wie gesagt, 12,99 ist der UVP im eShop. Kann man sich natürlich auch gerne als Retail-Variante bestellen. Manche Dinger habe ich mir ja auch schon geholt, hier von Limited Run Games und so. Die haben ja diese N64-Auflagen mit den nachgeformten Modulen aus Kupfer und Aluminium und so. Bin ja total gehypt von, in Original N64-Packungsgröße und so. Aber für 12,99, ich glaube, ich werde mir das mal demnächst angucken. Also das ist ja auch ein schönes Spiel für zwischendurch. Ich hoffe bloß, dass es nicht zu hart ist. Also ich brauche bei sowas einen einfachen Schwierigkeitsgrad. Weil ich bin sehr schnell frustriert, wenn ich da 5-mal hintereinander an derselben Stelle, dafür habe ich einfach nicht mehr die Zeit und die Geduld.
Das ist aber das Schöne daran. Es wird quasi immer schwerer, aber es startet schon. Also die ersten 2-3 Stages wirst du durchspielen können, problemlos.
Okay. Ja, schönes Spiel auf jeden Fall. Also,
und ich meine sogar, du hast eine Levelanwahl. Da bin ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Also wenn du dann in die dritte Stage gekommen bist, kannst du quasi immer wieder in der dritten Stage starten, wenn du das möchtest.
Ach, schön.
Ich glaube,
so
war
das. Das klingt ja schon mal ganz. Also es ist ein bisschen Quality of Life.
Ganz genau, richtig. Ein bisschen angepasst, um auch im Jahr 2022 mit so einem Spiel noch Spaß zu haben.
Ja, also ich habe vor kurzem Wind Waker im Stream durchgespielt mal wieder. Und das Ding speichert nicht automatisch. Christian, wenn du einen Stream mit 6 Stunden hinter dir hast und im nächsten Stream feststellst, warte mal, du warst doch kurz vorm Ende.
Ging mir neulich auch so. Ich habe dieses 13, diesen Comic-Shooter.
Ja.
Den habe ich auf der ersten Xbox halt damals geliebt und habe ihn jetzt neulich auf der ersten Xbox nochmal gespielt. Und da musst du auch händisch immer speichern. Der speichert, selbst wenn du den Level abgeschlossen hast und es kommt ein großer Screen, wo halt da steht, du hast so und so viele Kills und so viel prozentual, bla bla bla. Danach musst du an der Stelle sagen, aktiv bitte speichern. Und das war sogar für mich, obwohl ich sowas ja eigentlich gewohnt sein müsste, so ungewohnt, weil man sich so dran gewöhnt, das waren jetzt sehr viele Gewöhns, aber dass ich, man hat sich so daran gewöhnt, dass nach einem Level einfach automatisch gespeichert wird, dass ich völlig perplex war, als ich wieder am Startbildschirm war, als ich es dann irgendwie den nächsten Tag gespielt habe.
Ja, das glaube ich. Ja. Ach ja.
Was hast du noch mitgebracht?
Ja, also jetzt haben wir ja zwei Spiele hinter uns und jetzt muss ich nochmal, weil wir sind am 14. September, wir sind einen Tag bevor wir im Grunde genommen den freien Monat beenden, deswegen muss ich es hier nochmal kurz einschieben. Wir haben noch die letzte Gelegenheit heute und bis zum 16. September, ich packe noch einen Tag drauf, die alten Pakete abzuschließen für unseren Podcast ab 3 Euro. Denn danach werden die ein bisschen teurer. Ihr wisst Bescheid, Leute, man kann es nicht vermeiden. Ich habe jetzt tatsächlich mit Patreon mal gesprochen. Wir müssen wahrscheinlich ein Paket, also 3,50 auf die eigentliche Erhöhung, die ich aus hatte, da erhöhen sich leider auch die Gebühren von Patreon. Ich habe eigentlich angekündigt, dass ein Paket für 3,50 reinkommen wird. Das klappt aber nicht, weil dann haben wir trotz 3 Castern mehr und mehr Aufwand und sowas, also 18 mehr pro Paket. Und das war ein bisschen kurzfristig gedacht. Deswegen werden wir wahrscheinlich das kleinste Paket auf 4 Euro annehmen müssen. Aber ihr habt jetzt die Gelegenheit noch, 2 Tage das 3-Euro-Paket abzuschließen. Und das bleibt dann auch bei euch bestehen. Das wird nicht abgeschafft oder ersetzt oder erhöht für alle, sondern ihr habt dann auf Lifetime diese 3 Euro pro Monat. Oder ab 3 Euro im Monat. Dann haben wir noch das 5-Euro-Paket und 10-Euro-Paket, wo dann die Leute am Ende erwähnt werden, die uns damit unterstützen. Schaut gerne nochmal vorbei auf steadyhq.com/nerdpodcast oder patreon.com/nerdpodcast. Und ja, das soll es dann auch schon gewesen sein mit dem Werbepaket. Ihr werdet es natürlich sicherlich immer mal in den freien Folgen hören. Aber in Zukunft habt ihr dann in diesem Paket tatsächlich 7 Bonus-Podcasts im Monat. Und 2 frei sind immer frei verfügbar. Und ja, und wir lassen uns was einfallen, dass wir mal ab und zu eine Aktion machen. Aber ja, ab dem Zeitpunkt geht es dann weiter. Deswegen wollte ich es nochmal kurz erwähnt haben.
Das ist ja nicht mal 50 Cent pro Podcast.
Nicht
günstig
mal.
Sind wir.
Ja, das ist halt, wir sind tatsächlich auch mit diesen 4 Euro sind wir dann noch günstiger als viele andere Podcasts. Denn einige hatten auch ein 3-Euro-Paket, haben sie jetzt komplett abgeschafft und starten erst ab 5 Euro, weil denen die Kosten gerade auch um die Ohren fliegen, wie uns allen, logischerweise. Und bei so einem Podcast kann man wenigstens sagen, da macht es dann am Ende die Masse. Ne? Und deswegen gehen wir da mit einer kleinen Erhöhung rein, aber immer noch, also ihr habt so viel Content und ihr könnt ja auch noch 200 Folgen nachholen. Also 200 Folgen stehen ja immer noch im Feed da. Und deswegen, ja, kommen wir mal zu einem Spiel. Wir haben ja eigentlich am Anfang des Podcasts gesagt, da habe ich es ja schon mal ganz kurz angeschnitten, die ein bisschen seltener sind, sage ich mal. Tatsächlich rede ich heute mal aber über ein Spiel, was sehr gut dokumentiert ist und deswegen ist der kurze Abriss den schon fast nicht gerecht, aber was ich unbedingt erwähnen will, denn wir hatten jetzt bei der Nintendo Direct und auch über eine offizielle Meldung von Rare, eine Meldung,
dass... Ich weiß es. Dein Spiel ist geschüttelt und gerührt.
Ja, richtig, genau. Und es gibt jetzt, es ist endlich nach 25 Jahren, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich hasse das, auf den Verpackungen das Datum zu suchen, ich habe es hier aber in der Hand. Wann kam das raus? Egal, finde ich raus. Jedenfalls, nach einer ganzen Zeit können wir nun endlich wieder ganz offiziell und deindiziert GoldenEye 007 spielen. Und zwar auf der Nintendo Switch via Nintendo Switch Online Expansion Pack. Und auf der Xbox im Game Pass kostenlos, also mehr kostenfrei, sage ich mal, in einer überarbeiteten Variante, die schon ewig im Netz rumschwirrt und die wir schon im Stream durchgespielt haben. Aber sie gibt es jetzt auch offiziell. Und zwar ist das ein legendäres Spiel, was, ich will schon fast sagen, das Ego-Shooter-Genre revolutioniert hat.
Absolut.
Und GoldenEye 007 ist immer noch, also ja, ich habe es vor kurzem im Stream durchgespielt, deswegen ist es immer schwer zu sagen, aber ich finde immer noch einer der besten Shooter, die man so spielen kann. Und wenn man die Original N64-Variante davon sieht, dann denkt man sich schon so, oha, Texturen direkt aus der Hölle, weil man erkennt so gut wie gar nichts. Also es ist ja Wahnsinn, ja, wirklich. Und
ich dachte immer, Russen haben so kantige Gesichter.
dazu komme ich noch, die Charakter. Also ich fangen wir erstmal, also bleiben wir erstmal bei den Texturen. Wir wissen, dass N64, ja, 4 MB Texturspeicher, da kann nicht viel bei rumkommen, ne? Also da hast du halt Texturen gehabt, ähnlich wie bei Mario 64, die waren 64 mal 64 Pixel groß. Das muss man sich mal auf einen heutigen 4K-Monitor auftun. Da suchst du danach. Du wirst sie wahrscheinlich nicht finden, sobald du ein paar Icons auf dem Desktop hast. Diese 64 mal 64 Pixel werden irgendwo auf dem Monitor verschwinden. Du wirst sie einfach rein optisch nicht finden. So, und außer du denkst, das ist ein Pixelfehler oder sowas. Aber genau so eine Texturen hatten wir halt damals nur auf dem N64 zur Verfügung. Und die wurden halt über ganze Felswände gestreckt und so. Also texturtechnisch und auch grafisch. Technisch. Von den Figuren her habe ich damals schon so gedacht, oh, das sieht ja aber so gut aus. Aber der Spielspaß, den dieses Spiel bringt, immer noch, ist der Wahnsinn. Und damit spreche ich nicht nur vom Singleplayer, sondern vor allem vom Multiplayer. Und das war so eins der ersten Spiele, wo ich wirklich Nächte verbracht habe. Wir saßen vorm Röhrenfernseher in GoldenEye und haben uns wirklich die krassesten Multiplayer-Gefechte ums Ohr gehauen. Mit 12 Frames ungefähr, ja, so in dem Dreh war das schon. Aber der große Nachteil war ja, du hast ja auf einem Fernseher gespielt. Mit bis zu 4 Spielern, steht hier auch drauf, 1 bis 4 Spieler. Und Rumble-Pack-Unterstützung, aber das war schon so eine Erfahrung, wo du sagst, oh, das läuft jetzt, also heutzutage könntest du das wahrscheinlich nicht mehr spielen, da ist man viel zu sehr verwöhnt mit ab 60 Frames, PC-Spieler, die spielen auch Counter-Strike mal mit 300 Frames oder so, aber es ist einfach so, dass diese Multiplayer einfach eine riesen Granate war. Und du hast halt vor einem Fernseher gesessen, der war vielleicht, wenn es mal in Zoll ausdrücken willst, 15 Zoll groß. So, zu viert. Und dann war es so, dass wir gesagt haben, ich sehe immer, wo der andere ist und so. Wie ich das auch immer nachvollziehen konnte, weil das Spiel wirklich geruckelt hat, wie Sau.
Du hast auch ein Pappkreuz an den Bildschirm geklebt, oder?
Richtig, genau. Wir hatten dann irgendwann ein Pappkreuz und dann saßen wir so 20 Zentimeter entfernt vom Bildschirm und haben dann geguckt und dann war es nochmal spannender. So ein bisschen spannender, fand ich. Und das ist halt wirklich ein geiles Spiel. Und wie gesagt, das ist auch gut dokumentiert. Es gibt auch einen Entwickler, der spricht da sehr gerne drüber. Das ist der Martin Hollis. Der war damals im Ursprungsteam von insgesamt 7 Leuten. Also Grant Kirkhope war sozusagen, also der Soundtrack-Macher, legendär heutzutage, war sozusagen der 7. in dem Team. Und die durften tatsächlich GoldenEye machen. Wie kam das dazu? Naja, eigentlich hatte nicht Rare die Lizenz, sondern Nintendo. Nintendo hat sich damals die James-Bond-Lizenz gekauft und hat dann Entwickler dafür gesucht. Und keiner hatte so richtig Bock darauf, weil wir kennen, also Christian, wir kennen die Premium-Zeiten für Lizenzspiele, oder?
Oh ja.
Ah, oh ja.
Jeder von uns hat einen Batman oder Spider-Man oder Superman aus der Zeit gespielt und war
richtig
schonungslos enttäuscht.
Genau. Und deswegen hatte da nicht so richtig einer Bock drauf. Ne? Und da war es dann halt so, dass Rare dann irgendwann kam und hat gesagt, du, wollen wir das nicht doch mal machen? Weil ich glaube, es war sogar der Martin Hollis, der hat damals an Killer Instinct mitgearbeitet, aber nur als Co-Producer. Und der kam dann einfach und hat gesagt, ja, ich hab Bock drauf. So, und das war sein Pitch. Und dann hat er den Auftrag bekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist so, du gehst zu Nintendo, ja, ihr habt da eine James-Bond-Lizenz. Rare sagt, die haben keinen Bock, Nintendo legt das auf Eis. Und der sagt, ja, ich hab da voll Bock drauf. Ja, und das war sein Pitch. Und dann durften die anfangen. Ja. Herrlich. Und ursprünglich sollte das ein Spiel sein für das Nintendo 64. Logischerweise für das Nintendo 64, aber das Nintendo 64 sollte ja ursprünglich schon 1995 rauskommen. Und die hatten keine finalen Hardware-Spezifikationen. Die haben da auf diesen Silicon Graphics Workstations gearbeitet, auf wesentlich leistungsfähigere Maschinen, und dann kam irgendwas in Nintendo 64 und haben sie gesagt, fuck. wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Stufen runtergehen. Ne? Und
das die Silicon Graphics vorstellen. Workstations waren doch die, mit denen das erste Jurassic Park gerendert wurde.
Mhm.
Wahnsinn.
Und Terminator und so. Mhm. Ne? Und von denen stammte ja auch der Chip fürs Nintendo 64. Was ja. Und übrigens, kleiner Verweis: Wir machen auch gerade einen Nintendo 64 Podcast am Sonntag. Also die erste Folge ist jetzt schon draußen, die kam jetzt diesen Sonntag raus. Und ja, deswegen kann ich da nur nochmal hinverweisen, damit wir jetzt hier nicht allzu sehr abdriften. Aber genau so ein Chip haben die halt fürs N64 entwickelt. Deswegen sind ja auch diese Waber-Effekte bei Mario 64 möglich, wenn du da einen Bilderrahmen springst oder so. Das war ja vorher unvorstellbar. Also N64 war ein richtiges Powerhouse. Aber wenn du natürlich auf den Workstations arbeitest, die Jurassic Park rendern, dann, ja, dann sitzt du halt da und denkst dir so, scheiße, wir müssen jetzt auf jeden Fall uns einiges einfallen lassen. Und daher kommt auch so ein bisschen die krude Texturoptik und die Charaktere, die leider sehr grob aussahen. Aber das sollte dem Spielspaß keinen Abbruch tun. Und James Bond hatte wirklich so ein paar Besonderheiten in der Entwicklung. Wusstest du eigentlich, dass das ursprünglich ein Railgun-Shooter werden sollte?
Das Ding ist, ich müsste es wahrscheinlich wissen, weil ich diese Golden Era Dokumentation gesehen habe, die es ja gibt über GoldenEye. Aber ich habe es verdrängt. Tatsächlich höre ich das jetzt wieder als Fakt neu.
Ja, also GoldenEye 007 war in der Anfangskonzeptionsphase als Railgun-Shooter geplant. Und das merkt man auch in vielen Fällen. Es gibt nämlich Level, die sind total leer. Also da passiert gar nichts. Ich habe es, wie gesagt, jetzt erst vor ein paar Monaten durchgespielt und da hast du halt Abschnitte, die sind total leer, weil die man hätte ja auch nicht mehr machen müssen. So, weil Railgun hast ja eine vorgegebene Route und dann schießt du die Gegner auf deiner Route ab. Wenn da hinten leere Ecke ist, dann interessiert das keine Sau. Hauptsache, die Gegner sind dir in den Bildschirm gesprungen. Und dann gibt es noch so einen zweiten Fakt, weswegen das Spiel auch in Deutschland damals indiziert wurde. Das Witzige ist, hier steht auch extra auf meiner Verpackung drauf, nicht für den deutschen Markt bestimmt. obwohl es eine PAL-Version ist. Ne? Aber es ist wirklich so, dass diese Figuren hatten ja so einzelne Trefferzonen. Also wo du die getroffen hast, da hast du dann so eine Bluttextur gehabt. Und genau deswegen und wegen der realistischen Sterbeanimation, das war damals die Begründung, ist dieses Spiel indiziert worden. Und den Figuren siehst du halt richtig an, die sollten eigentlich in einem Railgun-Shooter sein. Und es gibt auch eine Waffe, die AK-7 heißt sie, glaube ich. Die hat nur 7 Schuss. Das macht halt in einem normalen Ego-Shooter überhaupt keinen Sinn. So, weil da drückst du einmal ab, die schmeißt du weg, die Waffe. Da benutzt du lieber was anderes, was mehr Schuss hat. Für einen Railgun-Shooter allerdings schon. Und das sind so die Überbleibsel, die ich sehr interessant finde. Aus dem Ding. Und ja, mega spannend. Was ich aber auch sehr cool fand bei dem Spiel, es war eins der wenigen Spiele, die wirklich mal gesagt haben, hey, wenn wir den Schwierigkeitsgrad erhöhen, dann machen wir nicht nur weniger Lebensenergie, weniger Health Packs und die Gegner halten mehr aus, sondern wir erweitern die Mission. Wenn du das Spiel im normalen Schwierigkeitsgrad spielst, dann kannst du das als relativ straighten Shooter spielen. Dann kannst du da durchrennen und die Gegner abballern. So. Wenn du das jetzt allerdings als
heißt es 0-0-Agent spielst. Ich wollte gerade sagen, genau, Doppelagent 0 kann man spielen.
Genau. Dann hast du nochmal extra Missionsziele dazu. Da steht dann zwar in der Missionsbeschreibung nur, ja, du musst jetzt, ich nehme jetzt als Beispiel mal das erste Level, du musst jetzt noch ein Funkgerät installieren an einem bestimmten Punkt, damit du die Funksignale abfangen kannst zum IMR6, dann musst du Bomben entschärfen und dann musst du noch mal ein paar andere Sachen machen. Da sind extra Missionsziele dazugekommen. Ich fand das damals immer ein bisschen doof, weil ich war immer nicht so der skillige Shooter, sagen wir es mal so. Und hätte gerne die Missionsziele gemacht, ohne dass ich die ganze Zeit niedergeschossen werde. Aber das ist halt sehr interessant. Du hast dann halt auch noch mal mehr vom Level gesehen, weil du die Levelbereiche einfach betreten musstest. Im einfachsten Schwierigkeitsgrad im ersten Level rennst du einfach nur oben lang, zerschießt das Schloss, deaktivierst eine Alarmanlage und bist dann irgendwo am Damm, wo diese berühmte Szene kommt mit dem Bungee-Seil. Ne? Mhm. Großen Schwierigkeitsgraden musst du aber noch mal einzelne Bunker betreten, auch in den Untergrund gehen und diese ganzen Alarmanlagen und sowas alles entschärfen und so weiter. Oder später zum Beispiel hast du auch weitere Level-Details, wie zum Beispiel ein Flugzeug, was du dringend erreichen musst. Und das Spiel war relativ frei. Du konntest einfach in den Ausgang rennen, denn sagt dir das Spiel zwar, ja, du hast die Mission nicht erfüllt, aber das Spiel hat dich nicht aufgehalten, ne? Hat Vor- und Nachteile. Manchmal bin ich in den Ausgang gerannt. Und dann war das Spiel vorbei. Da dachte ich, fuck, jetzt muss ich die ganze Mission nochmal machen.
Das hat dann später Medal of Honor übernommen. Ich habe ja die Medal of Honors auf PlayStation 1. Die habe ich jetzt beide mal nachgeholt. Da ist genau das Gleiche. Du kommst am Levelende und dann steht da, willst du wirklich das Level beenden, weil du hast noch nicht alle Missionsziele erreicht. Und dann kannst du es halt beenden, aber es geht halt nicht weiter. Dann startet wieder der Level, weil du eben nicht alle Missionsziele erreicht hast. Haben die dann übernommen damals.
Ja, dann ist das aber schon eine Weiterentwicklung davon, weil bei James Bond wurdest du nicht gefragt, ob du das Level wirklich beendet.
Richtig,
ist. Stimmt. Da bist du einfach rausgegangen und es war's.
Ja.
Und da gab es auch so geile Sachen wie gesagt, ich habe es vor kurzem nochmal gespielt, da flutet halt dein Verräter Kollege, sage ich mal, den Raum mit Gas und du stehst dann da und weißt nicht, wie du rauskommen sollst. So, da in James Bond allerdings alles explodiert, was du anschießt, also auch Kisten und so, was totaler Quatsch ist, aber es ist auch so, dass dieser mit Gas gefüllte Raum, wenn du da irgendwas zum Explodieren bringst, stirbst du mit, weil logischerweise alles hochgeht, aber es gibt einen Ausgang und den habe ich ewig gesucht, aber da gibt es tatsächlich so ein Fließband in dem Raum und darüber kannst du rauskommen. Und das fand ich mega nice gemacht, so weil es dann so ein Bling gab, wo ich dachte, ach, wie geil ist das denn? Und also GoldenEye 007, wie gesagt, kommt jetzt nochmal als Neufassung sozusagen auf die Xbox und die sollte man auch spielen. Wie gesagt, ich habe sie vor einem Jahr in einem Stream gespielt, die schwirrte nämlich schon lange rum als GoldenEye Remaster. Mit 60 Frames und höher aufgelösten Texturen, besseren Charakteren und so weiter und so fort.
Das ist diese Version für Xbox 360, gell? Die es auf Xbox Live Arcade gab.
Genau. Ja. Nee, die gab es nie auf Xbox
Live Arcade. Nee, ich weiß, sie gab es nicht offiziell, aber du konntest sie halt mit einer gemoddeten 360 konntest du sie
ja genau. Spielen. Und mit einem hier dieser Software auf dem PC, wo du Sachen spielen kannst, die nicht für den PC, ja.
Okay.
Also.
Okay.
Das ist halt, das ist schon die bessere Version. Du kannst sogar in der Version schon hin und her schalten zwischen der neuen und der alten Version. Und da siehst du schon massive Unterschiede. Und wie gesagt, das kommt jetzt nochmal als Re-Release auf den Xbox Series Konsolen und auf den Xbox One Konsolen. Da könnt ihr das im Game Pass nachholen. Und die Version sollte man auch dringend spielen.
Ja, und die N64 Version kommt doch auch bei Switch Online.
Richtig, genau.
Auch noch. Das ist dann aber in der alten Optik, oder?
Das ist in der alten Optik, leider, aber man hätte auch locker die Xbox 360-Version umsetzen können. Bloß. Wollen wir gerade jetzt wieder über Nintendos Politik anfangen? Gut, weil das mache ich schon oft genug mit Tim. Deswegen, das ist die einfachere Variante. Kannst du spielen, wenn du eine Xbox-Variante hast, ab Xbox One, nimm die Xbox-Variante. So, ganz einfach.
Okay.
Ja, und. Ja, also ist absolut begeisternd, das Spiel. Wie gesagt, da gibt es noch so viele Facts, da könnte man nochmal einen eigenen Podcast drüber machen, aber ich wollte es jetzt halt einfach nochmal der Aktualität wegen hier erwähnen.
Ja, eine große Empfehlung tatsächlich. Es gibt ein, Das Ding ist, ich gestehe, ich weiß nicht, auf welchem Streaming-Portal es diese Dokumentation gab, weil ich hatte es auf einer US-Seite gelesen, dass es eben diese Doku gibt, hab's dann nirgendwo gefunden, obwohl wir halt von Disney Plus über Netflix, über Amazon Prime, bla, den ganzen Kram halt haben. Es gibt eine Doku, die heißt Golden Era. Wie spricht man das aus? Golden und dann E-R-A.
Era. Ja, Golden Era. Era. Ja, würde ich auch sagen. Ja, ja.
Die über, ich glaube, fast 2 Stunden die gesamte, das war ursprünglich auch, meine ich, ein Kickstarter, ganz umfangreiche Dokumentation, wo von der Entwicklung über das Spiel selber, über die Speedrun-Szene, über den Multiplayer berichtet wird einfach. Ist wirklich sehr sehenswert.
Ja, das Spiel ist gut dokumentiert. Das kann man auch machen. Es gibt auch schon die ersten Screenshots der Xbox Series X-Version. Und es sieht eigentlich aus wie diese Xbox Live Arcade-Version. Also da hat sich nicht viel geändert, aber man sollte die Version spielen. 60 Frames, 4K, falls man den Fernseher hat. Und ja, kann man auf jeden Fall noch machen. Sollte man mal nachholen. Einige Levels sind ein bisschen schwierig gealtert, ich bin ganz ehrlich, weil du kriegst nicht viele Hinweise in dem Spiel. Du kriegst ein Missionsziel, aber es ist jetzt nicht so wie beim modernen Spielen, dass er irgendein Marker zeigt, wo du hin musst oder so. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Einige Missionen waren ein bisschen stumpf, da merkst du halt wieder dieses typische, ach, wir mussten jetzt mal fertig werden. Aber ansonsten auf jeden Fall einer der legendären Shooter und man kann ihn wohl jetzt auch auf der Xbox mit Dual Stick spielen.
Das war nämlich. Das ist natürlich auch eine schöne Geschichte.
Ne? Ja. Genau, weil auf dem N64, ich weiß nicht mehr genau, wie die Steuerung war. Ich dachte, ich habe eigentlich die Anleitung von dem Spiel hier, aber ich habe nur die ziemlich gut erhaltene Verpackung. Aber auf dem N64 war es wirklich so, dass du mit dem Analogstick gelaufen und gedreht hast. Das war halt noch nicht dieses Dual-Stick, was man ja locker hätte umsetzen
können. Mit den gelben Buttons bist du nach vorne gelaufen und hast gestrived.
Ja, ich weiß noch nicht, ob das bei GoldenEye. Nee, ich glaube, du bist gelaufen. Und auch mit einem Analogstick. Also, dieses Straven kam, glaube ich, erst mit Turok 2, wenn ich mich nicht täusche. Und daran lehnen sich diese ganzen modernen Dual-Stick-Steuerungen an, weil du halt anstatt den C-Buttons den zweiten Analogstick hast. Aber ja, das war noch nicht so ganz so.
Ja.
Das war noch nicht ganz so sauber umgesetzt. Aber wir können das sicherlich im nächsten Teil von kurz aber gut nochmal nachreichen dann. Das schreibe ich
und
mir
ich
einfach
mal auf. Ich bilde mir ein, ich habe irgendwo gelesen, man kann es mit 2 Pads spielen. Also du hast links ein
Richtig.
Pad in der Hand und rechts ein Pad in der Hand.
Richtig.
Und dann hast du mit den Analogsticks quasi, mit dem einen bist du gelaufen, mit dem anderen hast du dich umgeschaut.
Richtig. Und das war der Vorgänger dieser Dual-Stick-Steuerung. Mhm. Das muss man sich auch vorstellen. Es ist halt so wahnsinnig. 2 Controller in der Hand. Und du konntest ja mit den Z-Button schießen.
Genau, und nicht nur, dass du 160 Mark für das Spiel ausgegeben hast. Nein, du hast dann auch noch 60 Mark extra für einen 2. Controller ausgeben können, wenn du das gewollt hast, damit du es eben so spielen kannst. Aber gut, man brauchte ja sowieso 3 Pads, beziehungsweise 3 extra Pads und ein 4., damit man den Multiplayer genießen konnte.
Richtig, genau.
Grandioses Spiel.
Definitiv, ja. Ist auch mehr ein Shooter als ein Agentendrama. Du hattest zwar eine Uhr mit Laser drin und so, also die ganzen Gadgets von James Bond waren zwar da, seien wir aber ehrlich, das meiste hast du mit der Waffe gelöst. Also selbst die Szenen, es gibt eine Zugszene, da sollst du den Boden aufschweißen, weil der Zug ungebremst auf eine Hindernis zufährt. Ah, klassische Story. und du kannst das entweder machen mit der Uhr, dem Laser, mit deinem Gadget sozusagen, oder du schießt das einfach auf. Und es gibt, glaube ich, eine Szene, da musst du das Gadget verwenden und da sitzt du kurz mit James Bond im Gefängnis und wie das in dem Film auch ist, dauert das nicht länger als 2 Minuten. Und da versuchst du den Wächter über zu reden, ah, mir geht's nicht so gut und so. Der Wächter glaubt dir das aber nicht und dann musst du halt mit einem Magnet-Gadget den Schlüssel holen, der gegenüber an der Wand hängt. Und das war's. Hat ein bisschen Monkey Island-Vibes, aber ansonsten, ja, das ist im Grunde auch schon gewesen. Und ansonsten immer noch ein cooler Shooter, sollte man mal gespielt haben. Und wie gesagt, gerade die Varianten mit einem Schwierigkeitsgrad, dass da noch mehr Missionen dazukommen, Das war schon geil. Und wenn du den schwierigsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt hast, hast du sogar nochmal 2 Bonuslevel freigeschalten. Habe ich aber nie gemacht. War mir immer zu.
Naja. Das muss der Danzen machen.
Ja, ja. Genau, genau. So, was, so wir haben aber noch ein Spiel, Christian.
Ja, das
was
ist hast jetzt, du da noch? Also ja, das wäre allerdings etwas umfangreicher, wo ich mir denke, das wird dann zu lang, weil wir haben ja gesagt, wir wollen das eigentlich, jetzt sind wir schon bei über einer Stunde, dass wir das relativ komprimiert halten wollen. Was hältst du davon, wenn ich ganz kurz ein Buch noch vorstelle?
Immer gerne, für Überraschungen bin ich gerne bereit.
Und zwar ist das dann auch was, was dich wahrscheinlich fast noch mehr interessiert als mich. Ich habe es mir dennoch zukommen lassen. Und zwar der gute Ruben Ash. Das ist ein in der Szene eigentlich doch bekannter, der macht halt auf Instagram und ist halt in der Nintendo-Szene ganz bekannt unter dem Namen Doncast. Und der hat ein Buch rausgebracht, das ist der unabhängige N64-PAL-Spiele-Guide.
Oh,
Untertitel, okay. Sowie alles über die Konsole und vieles mehr. Und das ist am Ende es gibt 2 verschiedene Varianten. Einmal für 22 Euro als Softcover und einmal für 30 Euro als Hardcover. Print on Demand bei Amazon erhältlich. Ein Buch mit, warte, lass mich ganz schnell reinblättern, weil das habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben. Knapp 180 Seiten, die sich mit dem Nintendo 64 PAL beschäftigen. Ist am Ende ein Sammlerguide, bei dem du die gesamte, alles, was es an N64-Spielen eben gab, die gesamte Library ist mit Packshot, Modul, einem Screenshot, einer kurzen Spieleinfo, einem Spielspaß-Ranking und einem Ranking, wie selten es ist, vermerkt. Hast dazu eine Checkliste, damit du eben, wenn du selbst die Spiele sammelst, eben sagen kannst, du hast die Verpackung, du hast die Anleitung, du hast das Modul, kannst immer so ein kleines Häkchen dahinter setzen. Alles in allem sehr liebevoll aufgemacht und hast du dann noch so kleine Berichte, auch Cover von exklusiven Titeln, die es nur in Japan und USA gab, hast eine kleine Entstehungsgeschichte, was gab es an Zubehör fürs N64, also von Rumble Pack über die Speicherkarten, dieses Controller Pack hin zum 64DD, also dieses japanische Disk Drive, was es gab, wofür es nur 7 Spiele gab. Eigentlich ein schönes Nachschlagewerk für Leute, die Bock aufs N64 haben.
Das klingt natürlich sehr gut, weil gerade 64DD, das ist ja bei mir immer noch so eine Lücke, die ich noch füllen muss.
Stimmt, wir beide haben da mal drüber gesprochen, gell? Dass du gerne ein N64DD hättest mit den 7 Spielen, die es da dazu gab.
Ja, aber da machst du dich ja arm.
Leider also, bist ja du Wahnsinn. Da etwas spät dran, ja. Das vor zehn Jahren noch war das nachgeschmissen, tatsächlich.
Ja, das höre ich so oft. Das hättest du nachgeschmissen bekommen. Ja, toll, schön. Also ich sehe hier gerade, wir haben hier zum Beispiel ein Angebot, nur die Konsole ohne Verpackung 1381 Euro. Also dieses Zusatzlaufwerk. F-Zero Expansion Pack 380 Euro. Mario Artist 223 Euro.
Wahnsinn. Also ich habe das immer noch in meiner japanischen Suchliste, seitdem wir das letzte Mal drüber gesprochen haben. Damit einfach, in Japan mal ein bezahlbares aufpoppt, ich dir Bescheid geben kann.
Ja, ist aber ja Wahnsinn. Also ich glaube, das wird auch nichts mehr. Also wenn ich nicht mal einen guten Werbevertrag mit irgendeinem mache, der sagt, ja, ich komme hier, speise ja 5.000 Euro hinterher oder so, dann vielleicht mal. Aber selbst dann würde ich es mir wahrscheinlich überlegen, weil es halt so unglaublich viel Geld ist oder so. Und das ist Wahnsinn. Also ist auch ganz selten nur noch vertreten. Wie gesagt, wenn du hier zum Beispiel das Komplettpaket nimmst, ein schwarz-transparentes N64, sehr sexy übrigens, mit Expansion Pack original verpackt und das 64DD original verpackt mit den Spielen, alles drum, in einem Paket. Ich schick dir mal ganz kurz hier den Link rein, warte mal.
Reden wir von 4.000 Euro?
Ja, 4.234,68 Euro.
Okay.
Ne? Und, aber ist schon ein sexy Paket. Aber ich glaube, jeder, also selbst die Sammler, die würden dann wahrscheinlich sagen, sag mal, hast du sie nur alle? Weißt du, das ist so. Aber dieses Laufwerk fehlt mir eigentlich im Endeffekt noch. Und das würde ich gerne komplett haben, weil da ist ja ein Komplizset jetzt nicht schwer. Ich bin ja kein Komplizset-Sammler. Aber ja, ist einfach nur. Auch da gibt es ja auch diesen F-Zero-Strecken-Editor und so. Kannst du mittlerweile alles per Emulator spielen? Aber wie wir wissen, dann ist natürlich alles nicht das Gleiche. Ne? Und natürlich hast du auch per Emulator nicht die Probleme, die ich jetzt hatte. Wie gesagt, das erste heute vorgestellte Spiel, Heart of Darkness, wollte ich gerne nochmal spielen. Und da hat das PlayStation-Laufwerk gesagt, nee, keine Lust mehr. Ich bin alt, ich will nicht mehr. Und jetzt muss ich mir ein neues einbauen.
Wobei ich als ausgewiesener N64-Fan denke mal, per Emulator hat man dann wenigstens den Nebel nicht mehr, oder?
Kommt drauf an. Du kannst ihn natürlich abstellen, aber es macht sich bei einigen Spielen, wie zum Beispiel Turok oder so, negativ bemerkbar, weil der Nebel hat ja einen Sinn. Wir haben jetzt erst im N64-Podcast letzten Sonntag drüber gesprochen, dass die CPU des N64. Also, du musst dir das vorstellen, eine Systemarchitektur ist ja so, du hast einen Prozessor, dann ist daran der Speicher angebunden und über eine zweite Leitung der Rest. Beim N64 hat sich aber Nintendo gesagt, da sparen wir uns die paar Euro und wir binden den super langsamen Speicher, der wirklich nicht schnell war, an diese super High-End-CPU für damalige Verhältnisse, an eine Leitung an. Das heißt, alles, was in die CPU reinging, musste erstmal durch den super langsamen Speicher durch die Leitung gehen. Und dadurch gab es diesen Nebel, weil sich diese Level wirklich teilweise vor einem aufgebaut haben, ein paar Meter. Und deswegen hat man sich für diesen Nebel entschieden. Das hat man erst in späteren Spielen dann rausbekommen. Aber Turok ist ja eins A-Beispiel dafür. Und da sage ich dann auch immer wieder, lasst die N64-Version von Turok sein, stellt die euch ins Regal, spielt die Remaster von Night Dive. Die sind super spielbar, die haben sie komplett überarbeitet, auch in der Steuerung her und so. Hatten viel besseren Flow als die N64-Version. Und ja, deshalb. Aber ansonsten hatte das schon seine Bewandtnis. Das haben sie dann wirklich erst in späteren Spielen rausgekriegt. Und mittlerweile, um dann nochmal den Abschluss zu machen und worüber wir auch im nächsten, also wir machen mehrere Teile zum N64, weil ich habe so viel zu erzählen dazu. Mittlerweile gibt es so Entwickler auf dem Nintendo 64, die kriegen aus Mario 64 stabile 50 Frames raus. Und das bei einem Spiel, was damals zum Release des N64 halt teilweise in einigen Szenen übelst geruckelt hat und vielleicht so gerade die 30 Frames halten konnte. Aber die entwickeln das gerade so weiter. Der Case nennt er sich, sagt dir vielleicht auch was, aber der sitzt den ganzen Tag eigentlich nur vor dem Quellcode von Mario 64 und optimiert den. Hat auch schon mehrere Mods gemacht und so Fan-Mods. Aber das Spiel läuft mittlerweile auf Original-Hardware mit über 50 Frames. Und das ist halt schon Wahnsinn. Ne? Und ja, da bin ich wirklich gespannt, was da noch so rumkommen wird. Und wenn man die alten Konsolen ruhen lässt. Aber mir fallen schon wieder so viele Themen ein, Chris. Alleine schon Mods, die man mittlerweile in so eine PlayStation integrieren kann. Ich meine, mein HDMI-Mod hat ja nicht nur eine HDMI-Ausgabe, sondern auch WLAN mit drin. Stell dir mal vor, die PlayStation ist jetzt WLAN-fähig. Ich habe vorhin ein Firmware-Update eingespielt, werden immer noch regelmäßig veröffentlicht für das Ding. Und ich habe einfach nur über das Menü gesagt, ja, Firmware-Update runterladen. Und das war's. Ich konnte es einfach updaten. So. Und es gibt ja auch mittlerweile Memory Card, nennt sich.
Ah, diese Maximal-Memory Card, gell? Die so ganz viele mit SD-Karten Support.
Richtig, und die haben auch WLAN.
Wahnsinn.
Du kannst einfach ohne Löten kannst du deine PlayStation 1 jetzt mit WLAN ausstatten. Und Wahnsinn. Das ist halt so, ja, oder der GameCube, der jetzt eine extra Platine bekommen hat, wo du jeden Bluetooth-Controller anschließen kannst, auch PlayStation 5 und so.
Das hätte ich gern für die Classic Xbox.
Das wäre geil, oder?
Für die Classic Xbox, dass du den Wireless Elite-Controller ranhängen kannst. Sowas hätte ich gern. Das wäre echt genial. Ja. Tatsächlich ist die Classic Xbox nämlich meine einzige Konsole hier in meinem gesamten Aufbau, die keinen Wireless-Controller hat. Ansonsten habe ich für jedes andere System, PlayStation 1, 2, NES, SNES, für alles gibt es Wireless-Lösungen. Nur für die Classic Xbox. Es gibt, glaube ich, eine Lösung, aber die habe ich nicht. Da muss man mal schauen.
Ja, also es ist der Wahnsinn, was man mit den Dingern alles machen kann. Das Einzige, wo ich nicht so ein Fan von bin, wo man ursprüngliche Disk-Laufwerke gegen SD-Card-Reader austauscht. Da müssen sie für mich
Da bin ich Fan.
Ja, nee, überhaupt nicht. Ich will das Original-Feeling auch mit Ladezeiten haben und sowas alles, weil ich das nachvollziehen können will. Und das finde ich auch bei Weitem nicht so schlimm. Im PC bin ich da wieder anders. Ja, da sage ich, ey, tauscht mir jede Festplatte, jede scheiß Festplatte, die es gab, ruhig gegen so eine CF-Card aus. Gerade bei 486ern kannst du das ja machen. Ne? Und die haben dann so 90 MB Datendurchsatz. Das ist immer noch mehr als die Festplatten von damals, die so 20 MB hatten. Und natürlich die Reaktionszeiten, da bin ich Fan von. Aber bei den Konsolen will ich das Original-Feeling haben. Ich will den originalen Datenträger einlegen und dann meinetwegen auch warten, bis die Ladezeit vorbei ist.
So, und dann morgens vor deiner PlayStation sitzen und Heart of Darkness nicht spielen können. Das ist
zum Glück kostet ein CD-Laufwerk bei eBay 20 Euro. das geht noch. Also, ja, das ist ein bisschen schade. Ich hätte es gerne mal angezockt. GoldenEye habe ich, wie gesagt, erst vor kurzem im Stream gespielt. Dadurch war es noch relativ frisch. Aber Heart of Darkness kenne ich halt noch nicht. Aber jetzt weiß ich auf jeden Fall, was ich mit meiner PlayStation zu tun habe.
Tatsächlich, ganz kurz, also das kann man halt sehen, wie man will. Du magst lieber die Originallaufwerke. Bei mir sind alle, ich mag Original-Hardware, aber mein gesamtes, und ich sammle ja auch ohne Ende und die Schränke sind voll mit Spielen, aber mein gesamtes Setup, Dreamcast, Saturn, PlayStation 2, Xbox, Xbox 360, bla bla bla, ist alles umgerüstet auf Festplatten bzw. SD-Karten-Support. Und die ganzen alten Sachen, die halt möglich sind, spiele ich ja sowieso alles auf dem Mister. Das muss ja mal erwähnt werden. Ich bin ja ein riesen Mister-Fan.
Mir fallen noch 1000 Themen ein, die wir hier auf jeden Fall besprechen können.
Da das aber ja die Einstiegsfolge war, ist das ja.
Ja, aber wir haben das hier auch, also es ist ein Format, was sich entwickeln wird. Man wird so seine Punkte finden, ihr könnt das natürlich auch gerne kommentieren. Auf was ihr, welche Punkte ihr so Wert legt bei den Spielen, die ihr gerne wissen wollen würdet, so generell, wollt ihr mehr so ein bisschen Hintergrundinformationen haben, wollt ihr so Erfahrungsberichte haben, wie wir die Spiele erlebt haben, lasst da gerne eure Meinung mal da, auf jeden Fall. Und ja, ich würde auch sagen, das war für die Auftaktfolge gar nicht mal so schlecht. Ich dachte mir so, ich verhaspel mich die ganze Zeit und denke mir so, oh Gott, dann fällt mir das am Ende nicht wieder ein, was ich hier aufgeschrieben habe. Aber tatsächlich sind wir doch ganz gut durchgekommen.
Ich hätte jetzt gedacht, bevor du die Liste unserer Steadyisten und Steadyistinnen und Patreoniken und Patreonikinnen vorliest, wobei eigentlich der Ausdruck Patreoniki wäre schön, bevor du die...
Ja, wir haben irgendwann im Laufe, wo wir Gespräche vor der Nerdwand noch gemacht haben, haben wir den Begriff Stadrian eingeführt. Also auch die Stadrionistinnen und der Stadrionisten.
Okay.
Wäre es dann in dem Fall. Genau.
In meinem Fall kann ich dazu nur sagen, ohne dass wir das zu weit ausschweifen, sollte ich das Gendern einmal vergessen. Ich möchte niemanden exkludieren. Ich mag jeden. Mhm. Du magst Videospiele. Ja. Ich mag dich. So ist das. Ja, richtig, genau. Genau. Und bevor du diese Menschen, diese geliebten Menschen vorliest, noch ein ganz kurzer Hinweis. Und zwar, der Denzen und ich nehmen morgen einen Podcast auf, der dann, glaube ich, Ende September erscheint. Wir nehmen uns den Buchstaben B zur Brust und reden über Battletoads in Battlemaniacs.
Oh, geil.
Ja, und das Lustige ist, es wird wahrscheinlich eine schöne kontroverse Meinung geben zwischen Denzen und mir. Und außerdem Anfang Oktober kommt wieder der Podcast von RetroPlays mit Wolfgang und mir, wo wir uns die Videogames Oktober 1992 zur Brust nehmen. Und da geht es über die Mega Drive-Historie, über Super Probotector, über Kopiersysteme, Snatcher, das Rollenspiel, was es, oder Action-Adventure, was es nur für Mega-CD auf Englisch gab. Ein großes Tennis-Special. Also ich glaube, für Retro-Hörer ist viel geboten in den nächsten Monaten.
Definitiv. Und das war ja quasi auch unser kleines Überraschungsformat, denn ursprünglich war das hier gar nicht geplant. Wir sind bloß irgendwie die letzten Wochen auf Gespräche gekommen. Irgendwas mit Retro kann man doch immer machen. Und da habe ich mir gedacht, ey, komm, lass uns doch einfach ein Format machen, wo wir Spiele und vielleicht auch andere Sachen so mal kurz abhandeln, so dass die Leute wieder so einen Eindruck bekommen. Und ihr könnt gerne mal schreiben, was ihr davon haltet. Natürlich, wir werden es auf jeden Fall erstmal weitermachen. Das andere Retro-Format mit Densen und Christian und vielleicht auch mal Gästen wird natürlich auch laufen. Und wir haben natürlich jetzt, und da muss ich jetzt explizit nochmal sagen, viele neue Formate. Wir haben Technikformat mit Samt, wir haben Kritikformat, wir haben weiterhin die Sonntagsformate und wir haben das Lass uns reden-Format mit Marcel. Wo wir dann einfach mal auch außerhalb der Videospielwelt uns über Sachen diskutieren oder auch mal aufregen, die gerade so ablaufen. Ach, siehe 9-Euro-Ticket, was den der Bahn Rekordumsatz beschert, aber irgendwie dann doch gesagt wird, ne, brauchen wir nicht. So eine Sachen zum Beispiel. Und damit haben wir einen ganz großen Teil abgedeckt und wer weiß, was in der Zukunft noch kommen wird. Wir sind jetzt ein großes Team und da gibt es vielleicht auch mal Formate, die nicht monatlich erscheinen, sondern wo man dann einfach mal sagt, hey, irgendwie hat man jetzt Bock darauf. Wie zum Beispiel hier das Musikformat, was wir erwähnt haben. Und das ist natürlich nur möglich dank eurer Unterstützung. Und ab 10 Euro lesen wir die Unterstützer im Namen aller Unterstützer natürlich hier vor. Und da würde ich sagen, fange ich jetzt erstmal an mit der Liste. Primebox, Robin 396, Neodoom, Mike, Jim Kirk, David Mechler, Christian Chicho und Manuel Glühheisen. Dann gibt es noch die 15-Euro-Bäcker, Smile, Dominik Emser, Janis Just, Florian Sonntag und Pitchin. Die 25-Euro-Bäcker, Patrick Kaiser und Caro Zeidler. Und dann zu guter Letzt, wie immer, der Axis-Swiss mit seinem 50-Euro-Paket, was er nie wieder loslassen wird. So, Christian, da es ja im Grunde genommen so ein bisschen auch dein Format ist, willst du unseren Zuhörern noch was sagen?
Vielen Dank fürs Zuhören natürlich. Lasst uns wissen, ob ihr das gut fandet oder weniger gut, ob wir euch zu viel palavert haben oder... ihr niemals euch Sturmwind anschauen werdet oder Dreamcast sowieso die Ätz-Konsole vorm Herrn ist und nur N64 rockt. Lasst es uns wissen. Und in diesem Sinne, Nerdy, wir hören uns demnächst und bis bald.
Ja. Bis bald. Tschüss. Tschüss.